Geht's euch gut? Sehr gut. Der Heidi geht's. Also aus irgendeinem Grunde finde ich euch nicht, aber vielleicht macht ihr die Präsentation an. Folie Nummer 8, die wäre super.
Ist uns nicht.
Ja. Und Markus erkannte. Gut. Interessant. Genau. Wir hatten das letzte Mal, also nicht letzten Sonntag, da hat die Svenja was erzählt, das Mal vorher hatten wir was angeguckt. Ich habe das mit Wegen überschrieben. Und zwar, wir waren beim letzten Mal, ich will das nochmal kurz zusammenfassen, Lukas 19, Jesus begegnet diesem Zolleinnehmer Zachäus. Also Jesus ist auf dem Weg nach Jerusalem, Lukas 19, also es geht ja nur bis 24, also es ist kurz vor dem Ende. So, und dann ist da Zachäus und da ist dieser eine Mann und für den hält er an und unterbricht alles, was er vorhat. Und ich will den Kerngedanken kurz zusammenfassen und vielleicht ist es nochmal hilfreich, die Svenja sagte, das ist sicher hilfreich, wenn ich das nochmal sage. Also die Botschaft, die damals da war und vielleicht auch die heute kommt, die ist nicht super seelsorgerlich. Also ich bin das auch nicht. So, es gibt was, wo ich vom Typ her sage, ich habe eine Richtung, ich habe eine grobe Richtung, da will ich hin. Die ist vielleicht auch mal herausfordernd und ich glaube, es ist sicher sinnvoll, manches nochmal persönlich zu übersetzen. Und da gibt es ganz viele gute seelsorgerliche oder helfende Dinge, mit denen man sich auseinandersetzen kann. Wenn du weiter in die Richtung willst, ist es sicher gut, das zu tun und dich mit Leuten zu umgeben, die da auch besser begabt sind als ich. Ich bin da, um zu sagen, da ist eine gute Richtung. Zachäus, hier kommt der herausfordernde Satz. Jesus stoppt für den einen. Und das ist so ein Satz, der ist bei uns super stark geprägt. Aber ich glaube, wir hatten beim letzten Mal nicht Zachäus angeguckt, sondern wir hatten Jesus angeguckt. Und Jesus hat für den einen gestoppt, aber das große Bild, in dem er unterwegs war, ist, dass er auf die Erde kam und von Anfang an eine Sache vor Augen hatte, nämlich das Kreuz. Von Anfang an, und dass alles, was er getan hat, auf das Kreuz zulief. Und Petrus wollte ihn ja mal zurückhalten. Jesus hat dann die netten Worte gefunden, weiche hinter mich, Satan, so wie wir halt auch miteinander umgehen. Und dann ist er kurz vor Jerusalem, wo er weiß, hier wartet das Kreuz. Und mitten in dem, wo er sagt, hier ist der Ort meiner Bestimmung, hier ist das, wo ich mein ganzes Leben drauf zuarbeite, hält er für den einen. Und ich glaube, die herausfordernde Geschichte ist, dass wir diese Dinge manchmal trennen. Dass es manchmal, also ich sehe da eine Tendenz, ich sehe die auch bei mir, dass man entweder nur von diesem Ding, was ist Bestimmung und Ziel und Auftrag kommt, oder so nur für den einen und es manchmal ein bisschen, darf ich sagen, beliebig wird. Also ich lasse mich so treiben und dann ist alles, was in mein Leben kommt, das Ding, was von Gott geführt ist. Was ich bei Jesus sehe, ist, dass er klar das Kreuz vor Augen hatte und sich von diesem einen trotzdem nicht so hat eng führen lassen, dass er den Einzelnen nicht gesehen hat. So, also Jesus war auf dem Weg nach Jerusalem, er hält dort in Jericho und geht dann danach weiter Jerusalem, jetzt kommt das Kreuz, Jesus stirbt, Jesus wird begraben, steht auf, erscheint manchen Jüngern und dann lesen wir mal weiter. Lukas 24. Ist Jesus oder sind wieder Menschen auf dem Weg? Jesus auch. Das stimmt. Ich lese rückwärts. Also, das müsste heißen 13 bis 31. Also, wir lesen mal. Am selben Tag gingen zwei von den Jüngern nach Emmaus, einem Dorf, das 2 Stunden von Jerusalem entfernt liegt. Unterwegs sprachen sie miteinander über alles, was in den zurückliegenden Tagen geschehen war. Und während sie so miteinander redeten und sich Gedanken machten, trat Jesus selbst zu ihnen und schloss sich ihnen an. Doch es war, als würden ihnen die Augen zugehalten. Sie erkannten ihn nicht. Worüber redet ihr denn miteinander auf eurem Weg? Fragte er sie. Da blieben sie traurig stehen und einer von ihnen, er hieß Kleopas, meinte, bist du der Einzige, der sich zurzeit in Jerusalem aufhält und nichts von dem weiß, was dort in diesen Tagen geschehen ist? Was ist denn geschehen? Fragte Jesus. Sie erwiderten, es geht um Jesus von Nazareth, der sich durch sein Wirken und sein Wort vor Gott und vor dem ganzen Volk als mächtiger Prophet erwiesen hatte. Ihn haben unsere führenden Priester und die anderen führenden Männer zum Tode verurteilen und kreuzigen lassen. Und wir hatten gehofft, er sei es, der Israel erlösen werde. Heute ist außerdem schon der 3. Tag, seitdem das alles geschehen ist. Doch nicht genug damit. Einige Frauen aus unserem Kreis haben uns auch noch in Aufregung versetzt. Sie waren heute früh am Grab und fanden seinen Leichnam nicht. Als sie zurückkamen, erzählten sie, Engel sei ihnen erschienen und hätten ihnen gesagt, dass er lebt. Also ich will mal hier kurzen Einschnitt machen. Also das sind diese 2 Jünger, die waren mit Jesus unterwegs. Und die Kreuzigung Jesu war für alle Jünger echt eine Herausforderung. Also wir hatten vor einiger Zeit mal Petrus angeguckt, wie er noch kurz vorher so mutig war, als da die Soldaten kamen und er dem einen sogar noch das Ohr abgehauen hat. Und wenn man das genau anschaut, dann heißt es, er hat das linke Ohr abgehauen. Matti, du warst es, oder? Der das Messer geholt hat. Und wenn man als Rechtshänder jemand gegenübersteht und versucht, das linke Ohr abzuhauen, dann sieht es eher so aus, als würde man versuchen, jemanden zu köpfen. Und wenn man sich duckt, wird das andere Ohr abgehauen. Petrus war noch leidenschaftlich, wollte was. Dann wird Jesus festgenommen. Und dann ist da so eine Frau und sagt, du warst doch auch hier einer von den Jungs. Und dann ist das so ein Schisser. Also weißt du, vor so einem Bewaffneten noch hier der Große und dann bei so einer Frau, die nur sagt, du bist doch hier auch einer von den Jungs, abhauen. Hier sind diese 2 Jünger und die hatten, also die Hoffnung, die die Leute damals ja hatten, war, es kommt ein Messias und die Erwartung, die da mit einherging, war, er wird derjenige sein, der Israel befreit und das Land von den Besatzern, also den Römern befreit und sie wieder zu alter Größe, also politischer Größe, zurückführt. Also wie zu Zeiten König Davids und König Salomos, wo Israel politisch, wirtschaftlich richtig Einfluss hatte, wo andere Könige gekommen sind, um sich Rat zu holen. Das war die innere Erwartung. Dann kam Jesus leider nicht so, wie sie das bisher gewohnt waren, dass die Könige Kriegsleute waren, die Gunst hatten und die Feinde zurückgetrieben haben. Also mit Schwert und Macht und Gottes Hilfe. Sondern Jesus kommt und bringt ein völlig anderes Reich. Die andere Wange hinhalten, nicht das Schwert extra scharf machen. So, das war die Herausforderung, in der sie standen. Und jetzt wird er festgenommen und noch verurteilt und stirbt diesen Tod, der nur Verbrechern, also Schwerverbrechern, vorbehalten war. Also Kreuzigung ist wie elektrischer Stuhl. Also ich glaube, wir vergessen, ja, Jesus, Kreuz und so, Logo. Aber Kreuz war elektrischer Stuhl. Das war für Schwerverbrecher, Kinderschänder, das ist die Kategorie von Leuten, die man dorthin bringt. Das war nicht, was? Drei Tomaten geklaut? Kreuzigung. So. Also, das ist passiert. Und dann erzählen die Jünger, also ich will, dass wir das nochmal kurz vor Augen haben. Ihn haben unsere führenden Priester und die anderen führenden Männer zum Tode verurteilen und kreuzigen lassen. Und wir hatten gehofft, er sei es, der Israel erlösen werde. Heute ist außerdem schon der dritte Tag, seitdem das alles geschehen ist. Ich will zwei Linien ziehen. Das eine ist, hier waren die Jünger, die Jesus gerufen hat, und Jesus hat echt die Schwachen gerufen. Er war derjenige, der an Leute geglaubt hat. Er war nicht derjenige, der vor allem die Elite und die Beste gerufen hat, wenn man das mal untersucht, sondern er hat sich denen zugewandt, die es eigentlich nicht geschafft hatten. Und er hat sie angesprochen und sie gerufen, dass sie ihm folgen. Üblich war damals, dass sich Jünger bei Rabbis bewerben musste. Das war ein langes Auswahlprozedere. Das ging über Schule, die musste man als Bester abschließen, also die Grundschule. Die ging bis 12, dann ging es bis 15. Da musste man wieder unter den Besten sein. Dann musste man nochmal. Also ich hatte das ja schon ein paar Mal erzählt, aber wenn du heute hier bist und das nicht kennst, also wenn die Schüler damals 12 waren, dann konnten die auswendig die 5 Bücher Mose und die Psalmen, mit 12. Das hatten die damals einfach gelernt. Und dann wurden die abgefragt und die meisten haben Folgendes gehört: Du scheinst Gott zu lieben, aber geh doch nach Hause und lern den Beruf deines Vaters. Das ist, was man damals gehört hatte. Wer gut genug war, durfte weiter studieren oder weiter lernen. Dann ging dasselbe wieder los und die meisten haben wieder gehört: Du scheinst Gott wirklich zu lieben, aber geh doch nach Hause und lerne den Beruf deines Vaters. So, wenn man das mal ein bisschen studiert, war Johannes, also der die Offenbarung und das Johannesevangelium geschrieben hat, als Jesus ihn berufen hat, wahrscheinlich 12 Jahre alt. Was bedeutet, er hat in der Schule diese Botschaft gehört: Du scheinst Gott zu lieben, aber es reicht halt nicht für Elite. Und dann wäre noch mal was gekommen und dann noch mal was. Und man kann das bei allen untersuchen. Und ganz am Schluss konnten die zum Rabbi gehen und sich dort vorstellen und bewerben. Und wenn der Rabbi dachte, du bist gut genug, dann hat er die aufgenommen. Jesus geht einen Weg und er sieht Leute und sagt: Ich glaube an dich. Ich sehe was in dir und ich werde das hervorbringen. Es ist nicht, dass du der Beste bist, sondern dass der Größte kommt und etwas in dir sieht und daran glaubt und dass er in dem Weg uns verändert, dass wir mehr und mehr übereinstimmen mit dem, was er bereits schon gesehen hat. Das ist, was Jesus tut. So, das sind die Jünger, das sind die Leute, die sich dort gesammelt hatten und die haben sich aufgemacht und da war jemand, der war so anders und der hat der hat ihnen Hoffnung vermittelt. Und vielleicht ist er tatsächlich der Messias. Und da ist ein Traum entstanden und sie sind mit eingestiegen. Und dann hat er die 12 ausgesandt, dass sie hingehen und das Reich Gottes verkündigen. Und dann kommen die doch tatsächlich zurück und sagen, oh Jesus, das ist der Hammer. Die Dinge passieren. Leute werden geheilt, Dämonen fahren auf. So Jesus sagt, Hammer, cool Jungs, Hammer. Aber wisst ihr, was wirklich zählt? Dass Gott euch kennt. Dass dein Name im Himmel bekannt ist und im Buch des Lebens steht. Das ist. Und dann schickt er 72 raus und dieselben Dinge passieren wieder. Und die haben die ganzen Wunder gesehen und da war Hoffnung und da war Zuversicht. Und da war in ihnen etwas von einer lebenden, blühenden, pulsierenden Vision, von einem Bild von, wir werden dieses Land verändern. Das war, was in diesen Jungs, also Männern und Frauen, gelebt hat. Und dann gab es diese Momente, wo Jesus irgendwie von seinem Tod gesprochen hat. Und Petrus der Erste war, oh, und das passiert dir ja nicht. Und Jesus hat das immer wieder und immer wieder, vor allem zum Ende hin, immer wieder angekündigt. Und ich finde es echt witzig. Und wir hatten gehofft, er sei es, der Israel erlösen werde. Heute ist außerdem schon der dritte Tag, seitdem das alles geschehen ist. Doch damit nicht genug. Einige Frauen aus unserem Kreis haben uns auch noch in Aufregung versetzt. Sie waren heute früh am Grab und fanden seinen Leichnam nicht. Also wenn man die Geschichte liest, die laufen depressiv und demotiviert nach Emmaus und beschreiben genau das. Oh nee, und jetzt, ich meine jetzt die Frauen, jetzt fangen die noch an, uns alle hier, also verrückt zu machen. Wir haben es eh schon schwer genug. Unsere Hoffnungen sind gerade alle beerdigt worden. Und jetzt die Frauen fangen noch an und sagen, nicht mal irgendwie, also Jesus war halt nicht mehr im Grab. Das ist ein guter Grund, dann hören wir die Frauen nicht mehr, oder was weiß ich. Weißt du, ich glaube, dass wir alle solche Momente haben, wo wir Hoffnung hatten und wo wir Visionen hatten. Und wo wir in Momente hineinkommen, wo es sich anfühlt, als war alles umsonst. Und innerlich etwas wie stirbt. Und wir das, was wir erlebt hatten und was Jesus sogar vorausgesagt hatte, irgendwie nicht mehr im richtigen Licht sehen können. Wo wir uns fühlen als, ich habe mich umsonst gemüht. Ich habe auf das falsche Pferd gesetzt. Ich hatte zu viel Erwartungen. Vielleicht hatten meine Eltern doch recht. Es wird nicht alles so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Ich habe mich zu sehr mitreißen lassen. Zu sehr von der Begeisterung. Und auf einmal kommen all diese Dinge hoch und machen auf einmal Sinn. Und uns geht's wie diesen zwei Jüngern. Dass wir die offensichtlichen Dinge, die Gott vorhergesagt hat, irgendwie nicht mehr sehen können. Dass es ist, als würden uns die Augen zugehalten. Wir lesen mal weiter. Daraufhin, erzählen die beiden, gingen einige von uns zum Grab und fanden alles so, wie es die Frauen berichtet hatten. Aber ihn selbst sahen sie nicht. Da sagte Jesus zu ihnen, ihr unverständigen Leute, wie schwer fällt es euch, all das zu glauben, was die Propheten gesagt haben. Also man könnte das auch übersetzen mit, euer Herz ist so träge geworden. Da ist was in ihrem Innersten passiert von, oh, ich mache mich nicht nochmal auf. Ich habe, es ist lieber gleichmäßig, alles ein bisschen gedämpfter, aber ich habe die Enttäuschung nicht mehr. Ihr unverständigen Leute, wie schwer fällt es euch, all das zu glauben, was die Propheten gesagt haben? Musste denn der Messias nicht das alles erleiden, um zu seiner Herrlichkeit zu gelangen? Dann ging er mit ihnen die ganze Schrift durch und erklärte ihnen alles, was sich auf ihn bezog. Zuerst bei Mose und dann bei sämtlichen Propheten. So erreichten sie das Dorf, zu dem sie unterwegs waren. Jesus tat, als wollte er weitergehen, aber die beiden Jünger hielten ihn zurück. Bleib doch bei uns, baten sie. Es ist schon fast Abend, der Tag geht zu Ende. Da begleitete er sie hinein und blieb bei ihnen. Als er dann mit ihnen am Tisch saß, nahm er das Brot, dankte Gott dafür, brach es in Stücke und gab es ihnen. Da wurden ihnen die Augen geöffnet und sie erkannten ihn. Doch im selben Augenblick verschwand er. Sie sahen ihn nicht mehr. War uns nicht zumute, als würde ein Feuer in unserem Herzen brennen, während er unterwegs mit uns sprach und uns das Verständnis für die Schrift öffnete, sagten sie zueinander. Unverzüglich brachen sie auf und kehrten nach Jerusalem zurück. Und dort sind dann die anderen und dann erzählen sie dort, was sie gerade erlebt hatten. Ich will hier zwei Punkte herausgreifen. Das eine, ich liebe Jesus. Wie er sich ihnen nochmal zuwendet und versucht, das große Bild zu malen und ihnen etwas erklärt von dem, was sie gerade erleben. Und das Spannende, also das wirklich Spannende ist, die sind wirklich, also die armen Jungs, also ich kann mich da richtig reinversetzen. Also ich glaube, ich könnte da auch drin zergehen. Oh Scheiße, weißt du, 3 Jahre und Scheiße und jetzt so öffentlich degradiert, wir können uns nirgends mehr sehen lassen. Ich meine, was sollen wir denn machen? In unser Heimatdorf, wird man dort Arbeit finden? Sollen wir dort nochmal anfangen als Maurer? Das ganze Dorf wird sagen, bei dem, das ist der verrückte Typ, der jeden Scheiß mitmacht. Den würde ich mein Haus nicht bauen lassen. So, und Jesus begegnet ihnen und er erklärt ihnen nochmal das große Bild und weckt dort was in ihnen. Also er ist nicht derjenige, der sagt, oh echt, und du Armer, und da musstest du ganz schön hart durch. Ich meine, kann ich dir mal ein Bier ausgeben und eine Pizza zahlen oder so? Vielleicht, also weißt du, das ist ja das Mindeste, so für das, was du als alles durchgemacht hast und so. Sondern er geht nochmal zurück an den Punkt, warum sie eingestiegen sind. Die Leidenschaft für Gott. Diese Idee, etwas bewegen zu können. Etwas zu drehen, zu erleben, wie Gott das Land zu seiner, also verändert. Wie das Reich Gottes kommt und Bahn bricht. Wie Gott auftaucht. Das ist der Punkt, zu dem er sie zurückführt. Und dann heißt es am Schluss, als Jesus verschwunden ist, war uns nicht zumute, als würde ein Feuer in unserem Herzen brennen. War uns nicht zumute, als würde ein Feuer in unserem Herzen brennen. Da fängt wieder an, etwas zu lodern. Und ich will heute nichts anderes tun, als nur fragen, was ist das eine Feuer, was damals da war? Ich will noch gar nicht, wofür schlägt heute dein Herz? Aber ich will uns nochmal, als du Jesus begegnet bist, da gab es doch etwas, was dein Herz entzündet hat. Also ich bin mir sicher, das ist typisch für ihn. Also wenn du Jesus kennst und ihm schon begegnet bist, dann glaube ich, dann hat er etwas in dich hineingelegt, was dein Herz entzündet hat. Und ich glaube, das ist deshalb so, weil er ein siegreiches Reich hat. Weil Jesus gekommen ist, um die Werke des Feindes zu zerstören, um das Reich seiner Liebe aufzurichten. Das bedeutet, dass es so viele Aspekte gibt, dass es dort Menschen gibt, die in Süchten und Bindungen gefangen sind. Und es gibt was in dir, wo du sagst, also vielleicht nicht für jeden, aber ich glaube, das kann eine Form von so einem Feuer sein, zu sagen, oh, ich will sehen, dass Menschen von bösen Mächten durch mein Gebet frei werden. Dafür würde ich alles geben. Und dann gibt es die, denen das Leben so hart zugesetzt hat. Und Jesus hat so eine feine Art und geht Wege mit Menschen. Und ich will sehen, dass Leute frei werden von inneren Lügen, von Verletzungen. Vielleicht ist das eine Art von Feuer. Vielleicht ist es etwas, wo du sagst, weißt du, auch wenn fast alle heutzutage drüber lachen, aber in der Fußgängerzone zu stehen, auf einer Bananenkiste und zu sagen, ja, ich bin hier wegen Jesus, nee, hinzustehen und zu sagen, hey, ihr alle, die ihr gerade anfangen wollt zu spotten, ich gebe euch ein paar Möglichkeiten. Ihr werdet gleich sehen, dass Jesus auftaucht. Ich brauche nur einen Kranken, den ich heile. So, komm. Und um das, also das ist ja irgendwie auch etwas, was Gott anzieht, und dann zu sagen, und zwar nur damit ihr es wisst, es ist nicht, es wird besser, sondern der wird geheilt. Und ich verbinde das gleich noch mit dem, dass das ein Zeichen ist, dass Gott uns liebt. Und Markus, kann man das nicht irgendwie netter machen? Nee, kann man nicht. Elia war auch nicht so. Opferaltare, Wasser drüber, Risiko. Vielleicht ist es das bei dir. Das ist nicht für jeden, aber vielleicht ist das das Feuer, das du kennst. Vielleicht ist es etwas in deiner Familie zu sehen. Und ich bin mir sicher, jeder kennt sowas. Ein Feuer, was Jesus mal angefangen hat. Und ich glaube, wir alle kennen Zeiten, wo wir mit Jesus unterwegs sind und wo Dinge passieren, die wir nicht verstehen. Wie die Jungs hier. Da sind Dinge passiert, die haben sie nicht verstanden. Die haben sie wirklich nicht verstanden. Und es hat in ihnen etwas abgelöscht. Und sie haben versucht, also Leidenschaft und Feuer, Vision. Das ist ja sowas, also entweder ist es bei Jesus oder es kommen andere Dinge, die irgendwie wichtig werden. Familie, Genuss, also da könnte so viel sein. Mein Garten, Erholung, ich finde Auto wäre eine gelungene Alternative, Wellness, Grillen, Ehe, Wein, Motorsägen. Aber man kann das entweder woanders hin verlagern oder man kann Leidenschaft generell runterfahren. Das ist irgendwie auch eine Möglichkeit, um mit Schmerz und Enttäuschung irgendwie zurechtzukommen. Also ich kenne das, einfach Dinge runterzufahren und zu sagen, es wird nicht alles so heiß und so weiter und so fort. Ich sage euch ganz kurz, was ich nicht will. Wisst ihr, ich könnte so ein paar rhetorische Fragen stellen. Wie zum Beispiel: Weißt du, wenn du keine Termine hast, wofür brennt dein Herz? Und all diese Dinge. Meistens führt es dazu, dass wir eher ein schlechtes Gewissen haben. Weil wir denken, ah ja, hat manches nachgelassen. Ich glaube an Folgendes. War es nicht so, als brannte unser Herz? Und ich glaube, dass sowohl der Geist Gottes selber als auch Menschen, die etwas Ähnliches leben und auf dem Herzen haben und denen Gott etwas Ähnliches gegeben hat wie einem selber, dass wenn man Geschichten von denen hört, da wird wieder was geweckt von diesem, dafür bin ich auch mal angetreten. Das kenne ich doch. Ich weiß, nicht alle sind Fan von ihm, aber ich habe so ein fettes Buch über Reinhard Bonnke gelesen, weil die Bilder von den Massen, die der sammelt, um für Jesus zu erreichen, die lösen in mir was aus. Das löst in mir wirklich was aus. Und ich merke, da kommt was zurück und mir tut es gut, mich mit solchen Dingen zu beschäftigen, also mit solchen Menschen oder versuchen, mich mit solchen Leuten zu umgeben. Und als das bei den Jungs passiert ist und sie diesen Moment hatten von, dafür brannte doch mein Herz, dann sind sie unverzüglich dorthin zurück, wo sie abgebogen sind und ausgestiegen sind. Nach Jerusalem zu den anderen. Und ich würde gerne Folgendes machen. Ich würde ein kurzes Gebet sprechen, wo ich den Geist Gottes bitte, dass er bei dir nochmal was hochschiebt. Weil das weder durch Motivationsappelle passiert, noch über schlechtes Gewissen. So, das ist eine Geschichte, wo dir der Geist nochmal selber begegnen muss. Und das bedeutet, dass er uns zurückführt in eine Spannung. Nämlich die Spannung, eine Vision oder ein Bild zu haben, was möglich ist. Weil das ist größer als du. Und es bringt ein paar blöde Sachen mit sich. Nämlich bei mir bringt es mit sich, Markus, du könntest scheitern. Markus, Leute werden dich daran messen. Da, wo du jetzt stehst, bist du weit weg von dem. Es ist alles richtig. Es ist alles richtig. Aber dieses Bild von dem, was möglich ist, ist das Einzige, was mich innerlich Schritte machen lassen kann. Ich werde dort nicht hinkommen, wenn ich es nicht vor Augen habe. Wenn ich sicher spielen will, dann ist gut, ich bleibe stehen. Wenn ich ein Abenteuer mit Gott erleben möchte, dann komme ich nicht drum rum, dass Gott mich mit hineinnimmt in etwas Größeres, was mich mit meiner Unfähigkeit konfrontiert, was eine Einladung ist für seine Größe. Meine Unfähigkeit ist eine Einladung in seine Größe, dass sie scheint. Und ich glaube, es geht nicht anders. Ich glaube wirklich, dass es nicht anders geht. Und ich würde kurz beten, dann gucken wir, was Jesus macht, aber was wir auf jeden Fall tun werden. Reini, ich würde mich freuen, wenn wir einfach das erste Lied nochmal spielen. Hier mit den Feinden und so. Ich schreie Halleluja. Und dann machen wir, wenn das geht, einen schnellen Wechsel und singen nochmal so ein siegreiches Lied von Gott. Geht es? Super. Komm, wir stehen mal auf. Du musst ja nicht, aber wir haben heute ich will kurz vier Dinge kurz sagen, ganz schnell. Zum einen, wir haben heute im Anschluss haben wir noch Gebetszeiten. Also wir nennen das prophetische Teams. Wir glauben, dass Gott dein Herz kennt und dass er gerne redet. Und wenn es ein paar Sachen gibt in deinem Leben, wo du sagst, ich würde gerne von Gott her was wissen, oder selbst wenn du nur sagst, ich will Gott irgendwie eine Chance geben, dass er sich offenbart, komm doch im Anschluss hier nach vorne, setz dich auf einen Stuhl, sag deinen Namen, mehr bitte nicht. Die Leute werden hinhören und einfach sagen, was sie von Gott her empfinden, und du darfst dann gerne noch eine Rückmeldung geben. Also es wäre gut, du bist ehrlich, und wenn das völliger Quatsch war, dann sagst du einfach, das war Quatsch, und wenn es ein Volltreffer war, sagst du, das war ein Volltreffer. Wenn es andere Anliegen gibt, wo du sagst, da bräuchte ich ein Eingreifen Gottes, egal ob du krank bist, ob du herausfordernde Situationen hast, werden wir hier vorne gleich auch Gebetsteams. Anke, seid ihr? Also hier vorne ist die Anke und der Berti, glaube ich, oder? Ja, also die sind hier vorne, die beten auch gerne jetzt mit dem. Aber ich würde zuallererst kurz beten, dass Gott selber erscheint. Und das ist nicht ein Aufruf, weil es nicht um den Moment geht, ob der jetzt für andere sichtbar ist, sondern es geht darum, dass Gott selber was in deinem Herz tut, und es wird dazu führen, dass du wahrscheinlich zurückgehst an den Ort, wo du vielleicht abgebogen bist, dass du diese Leidenschaft und diese Vision neu ergreifst. Und wir alle werden sehen, dass durch dein Leben was verändert wird. So wie es damals bei den Jüngern war. Das ist, wofür ich glaube. Jesus, wir lieben dich. Und ich danke dir, dass du unser Herz kennst, Geist Gottes. Und dass du der bist, der besser Bescheid weiß als wir, der unser Herz kennt, der auch die Verletzungen, Enttäuschungen kennt, der die Herausforderungen kennt, der weiß, wo unser Herz träge geworden ist. Aber wir erklären, du bist der Einzige, der es wieder neu entzünden kann und der uns eine innere Sicherheit gibt von deiner Gegenwart, Vater, die uns mutig macht, die Angst vor Versagen oder nicht genügen oder Ablehnung oder Enttäuschung überwindet. Geist Gottes, ich lade dich ein, zu wirken. Entzünde du. Belebe. Setz dieses Herz wieder neu in Brand. Und wenn das dein Gebet ist, würde ich dich bitten, mit einem lauten Amen zu bestätigen, und dann wollen wir Jesus einfach loben und feiern und ihn vor Augen haben.